Es begrüßt euch.
Das Jasmin am Mikrofon. Radio Blau und Radio Korax.
Hi. Hier ist auch Lisa.
Ah, ich bin der Heiner.
Und Lisa Marie ist auch wieder da.
Fantastisch. Wir freuen uns auf einige Filme. Viele von denen kritikwürdig. Also heute ist eine Sendung für die, die uns auch mal was schlecht besprechen hören wollen. Außerdem haben wir Tipps für die Woche für die Sofa-Ecke, was ihr stattdessen gucken könnt. Es gibt also ein volles Programm. Und wir gehen aber erstmal rein mit zum Tag, den Eden des März, passender Musik.
Frauen in den großen Städten. Hast du irgendeine Vorstellung?
Naja, es ist alles irgendwie paranoid und audiovisuell. Niemand hat es leicht. Die Menschen treffen sich in Bars und nehmen alles zu sich, was sie nur können. Allen möglichen faulen Zauber, die sind total übersättigt, was weiß ich. Demobänder, illegale Drogen. Das Leben dort ist sehr verdorben.
Und wir sind zurück mit unserem
Filmstart der Woche.
Genau. Endlich habe ich mich durchsetzen dürfen und eine Doku von Filmstart der Woche.
Premiere.
Nein, das stimmt nicht. Der Schneeleopard habe ich damals auch zum Filmstart der Woche machen dürfen. Das war sehr
beim
cool.
Soundtrack zu Coup d'État ist es mir nicht gelungen.
Ah, verdammt.
Es gab eine Arte Mediathek Soundtrack zu Coup d'État, wenn man den nochmal nachholen möchte.
Okay. Guter Einwurf, aber jetzt geht es um Ein Tag ohne Frauen. Ein Tag ohne Frauen ist ein Dokumentarfilm. Er ist 71 Minuten lang und der kommt aus den USA und Island. Aus dem letzten Jahr, läuft jetzt aber erst an. Es geht um die isländische Frauenbewegung aus dem Jahr 1975. Am 24. Oktober 1975 haben nämlich 90% der isländischen Frauen gestreikt. Und weder Care-Work gemacht, also wirklich keine Haushaltsarbeit. Sie sind nicht zur Arbeit gegangen. Sie haben teilweise wirklich auch auf hoher See nicht gearbeitet, um zu verdeutlichen, wie viel Arbeit Frauen eigentlich leisten und dass sie auf jeden Fall dieselbe Bezahlung wie Männer verdient haben und auch dieselben Aufstiegsmöglichkeiten. Und dieser Protest, dieser Day Off, wie sie es genannt haben, hat tatsächlich dazu geführt, dass sich grundlegend was in der isländischen Politik und Gesellschaft verändert hat und Frauen heutzutage in Island am ehesten gleichgestellt sind mit Männern. Mhm. Weltweit.
Ja, es gibt momentan da fast alle hohen Regierungspositionen sind mit Frauen besetzt, aber es gibt immer noch einen Gender Pay Gap in Island.
Ja, genau. Ja. Aber es ist tatsächlich so, ich glaube jetzt, diese Regierung ist die erste Regierung, wo sowohl die Premierministerin als auch eine Art Kanzlerin der isländischen Regierung Frauen sind. Das ist das erste Mal jetzt auch. Aber,
und es gibt eine feministische Partei.
Genau.
Die nicht regiert, aber die wahrscheinlich Opposition ist.
Die trotzdem mit vertreten ist.
Stellt euch das mal vor in Deutschland, wie das wäre.
Unbelievable.
Ich finde, was der Film total super macht, ist diesen ganzen Prozess erstmal dahin zu kommen, zu diesem 24. Oktober, alle Frauen zu informieren, dass das passiert und wie viele Frauen und auch Männer, nicht so viele, aber,
aber
es gab ein paar, sich engagiert haben und wirklich aus dem Nichts diese Bewegung aufgebaut haben und damals natürlich auch noch ohne Internet. Ne? Mhm. Also da wurden Briefe geschrieben, da wurden Flyer gedruckt, da wurden Menschen angerufen, weil Island, ich habe jetzt nicht die Zahl, wie viele Leute da damals gewohnt haben.
Es sind nicht viele.
Es sind wirklich nicht so viele Leute im Vergleich.
Wow.
Also das sind schon ein paar mehr Stellen auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall auch so erzählt worden, man kannte sich. Es hat sozusagen eine Person angerufen, die sie kannte und dann hat sich das im Grunde verbreitet. gelandet. Und das war aber trotzdem nicht einfach. Und ich finde, der Film zeigt mit den Zeitzeugeninterviews, weil also natürlich sehr viele von den Frauen, die damals dabei waren, noch leben, dass ja, da schon auch viel, viel Gegenwehr und viel, ja, einfach viele Hürden überwunden werden mussten und dass es trotzdem funktioniert hat und dass es trotzdem dann an diesem 24.10. riesige Versammlungen gab in allen größeren Städten, Ballungsräumen in Island, wo Frauen sich versammelt haben und über die Probleme gesprochen haben öffentlich und dass das halt auch medial einfach sozusagen um die ganze Welt ging.
Was ich halt so unfassbar bewegend an diesem Film finde, ist, dass sie es tatsächlich geschafft haben, sich zusammenzusetzen und Frauen aus wirklich verschiedensten politischen Lagern zusammen zu bewegen, das zu machen. Ansonsten hätten sie es, glaube ich, auch niemals geschafft. Also sie haben es wirklich in Versammlungen verschiedener Frauen, die auch aus unterschiedlichen Lagern kamen, geschafft, sich für diesen Tag einzusetzen. Und deswegen heißt der auch nicht Streik, sondern es ist wirklich ein Tag frei im Prinzip, den sie genommen haben, damit die Konservativen eben damit ziehen. Aber gerade das ist so wichtig, dass sie diese Kompromissbereitschaft hatten, um aufeinander zuzugehen und dadurch es geschafft haben, dass wirklich fast alle Frauen mitgezogen haben. Und das ist so ein, also ich fand diesen Film unfassbar bewegend. Der war, ich fand, der hat das unfassbar gut geschafft, auch mit Animationen. Einfach erstmal diese grundlegende Problematik, die du als Frau hast in der Gesellschaft, zu zeigen. Und dann aber eben es auch in die Bilder, die Zeitzeugenberichte und ja, die Videoaufnahmen aus der Zeit zu übertragen. Und also für mich hatte der eine unfassbare Wucht. Ich saß, ich hatte wirklich Gänsehaut, als ich diesen Film geschaut habe. Ich habe ja häufig, ihr kennt mich ja, ich habe ja häufig das Problem, dass ich Dokus zu lang finde. Weil ich finde, dass man das viel schöner gekürzt auf den Punkt bringen kann. Und ich finde, Dokus sind dazu da, um Thematiken auf den Punkt zu bringen. Dieser Film hat in 71 Minuten genau diese Minuten ausgenutzt, die er brauchte. Für mich war das alles relevant, was da drin vorgekommen ist. Es war alles, es war unfassbar gut geschnitten für mich auch. Und ja, der Film hat mich richtig bewegt und ich fand diese Frauen auch so stark. Auch bis heute fand ich sie so stark. Und sie waren auch so lustig. Sie hatten so viel Lebensfreude. Sie haben zu dem Zeitpunkt, also es gibt die eine ältere Frau, die darüber redet, dass sie zu der Zeit, als sie auch diese Anfeindung gekriegt haben von Männern und teilweise auch anderen Frauen, dass sie diesen Tag organisieren und sich eben für Frauenrechte einsetzen, dass sie so viel Häme abbekommen haben und so viel über sie gelacht wurde und dass sie zu der Zeit das alles nur ein bisschen amüsant fand und sich darüber amüsiert hat, wie blöd die anderen alle sind und heutzutage aber sagen würde, eigentlich war das gar nicht zum Lachen. Und so im Nachhinein findet sie nichts daran lustig, aber sie haben es halt geschafft und das ist das Tolle daran. Und das ist, glaube ich, aber auch ein Alleinstellungsmerkmal in Island, dass es eben nicht so viele Leute gab, die sich alle untereinander kennen. Und nur, also ich glaube tatsächlich, dass man in einem Land wie Deutschland es nicht hinkriegen würde, dass 90% der Frauen auf so einem, also in so einem Ausmaß auf die Straße gehen. Es wäre sehr schön, aber ich glaube, es ist schon sehr dieses Alleinstellungsmerkmal Island. Ja. Es sind nicht so viele Leute, sie kennen sich.
Das ist halt ein Ding mit Organisationsformen. Da ist ja auch, um jetzt halt kurz historisch auszuholen, ist halt das halt die halt Spanien während des Bürgerkriegs. Da wurden ja auch sehr viele anarchistische und kollektive Projekte gestartet und die sind halt auch in der Skalierbarkeit in ihre Grenzen gestoßen, dass man eben halt, wenn nicht mehr alle Leute irgendwie die Beziehung zueinander haben und man, ich kenne jemanden, der jemanden kennt und das sind die Leute aus da. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann kriegst du es halt nicht mehr hin, es auf dieselbe Weise zu organisieren und Leute mitzunehmen. Also man kann Massenbewegungen noch immer starten. Es gibt ja auch riesige Massenbewegungen, die funktioniert haben. Es gibt auch Generalstreiks, die funktioniert haben. Aber ja, Island ist da eben dadurch, dass es ein Nationalstaat mit eben dieser Organisationsform, aber sehr wenig Anwohnenden ist, ja, schon jetzt nicht einzigartig, aber was Besonderes.
Ja, ja. Ich fand auch, ganz ehrlich, ich fand das auch einfach so lustig alles. Also diese Männer, die dann sich um die Kinder selbst kümmern mussten und sowas. Es gibt auch Videoaufnahmen, wie Männer dann ihre Kinder im Büro hatten und die Kinder alle möglichen Schubladen aufmachen und die Männer einfach daneben sitzen und ihnen Sachen aus den Händen nehmen.
Tolle Anekdote. Gab es nicht jemanden, der beim Fernsehen gearbeitet hat und dann wurden irgendwie Cartoons angemacht in dem einen Raum und alle Kinder wurden in diesen Raum getan?
Ja, alle Kinder wurden in den Raum gesperrt und der Junge, einer der Jungen, also die Kinder haben eben auch berichtet. Und er hat erzählt, was er für Cartoons geguckt hat, den ganzen Tag über.
Es ist wirklich die tollste Form von Protest irgendwie gewesen für diesen Fall. Also das muss man halt irgendwie auch sehen. Dass das funktioniert hat, lag an sehr vielen Faktoren. Und die Größe von Island und was wir jetzt alles gesagt haben, das spielt da alles mit rein. Aber trotzdem ist es halt wirklich so eine tolle Protestform gewesen, einfach all diese Care-Arbeit zu verweigern an einem Tag und halt gewaltlos. Und das ist auch das Tolle, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Also dass es halt wirklich ein komplett gewaltfreier Protest war, der funktioniert hat. Und also um wen ich richtig Angst hatte, waren die drei Frauen auf dem Schiff.
Das ist auch richtig beklemmend
also
gewesen.
Da waren aber halt auch wirklich Heldinnen dabei, die halt Aktionen gemacht haben wie, wir sind jetzt hier alleine auf hoher See zu dritt und sperren uns jetzt in eine Kajüte ein, damit wir den Tag über nichts, also damit wir wirklich streiken können. Und also solche Geschichten gab es auch. Also
mit 23 Männern, die immer wütender geworden sind.
Genau, weil irgendwer muss ja hier das Klo putzen und Essen kochen. Ja, so einfach ist es.
Ja. Haha. Genau, also es ist ein, für mich ganz, ganz großartiger Dokumentarfilm, den ich durchweg empfehlen würde. Ich hatte da keinen einzigen Kritikpunkt.
Ja, ich würde mich dem anschließen. Das ist ein sehr gut gemachter Dokumentarfilm. Wie gesagt, entspannt kurz. Aber jede Minute gut genutzt.
Genau. Ihr müsst euch nur ein bisschen mehr als eine Stunde nehmen, Leute. Danach könnt ihr spazieren gehen.
Oder ein Eis essen.
Genau, ich finde, danach sollte man happy in der Sonne ein Eis essen gehen.
Auf jeden Fall keine Care-Arbeit tun danach.
Genau, sein Wohnung nicht putzen.
Nee. Genau.
Vor allen Dingen anderer Leute.
Lasst euer Kind bei eurem Partner, eurer Partnerin.
Geht ins Kino.
Obwohl, nehmt eure Partnerin mit. Nee,
genau.
Das geht nicht. Ladet euer Kind bei irgendwelchen Männern ab. Netten Männern.
Vertrauenswürdigen Männern.
Das ist nicht so einfach, merken wir gerade.
Verdammt.
Ja, das ist das Problem, wenn man Kinder hat. Man muss sich da irgendwie dazu versorgen, dass sie verantwortungsvoll gepflegt werden.
Geht ins Kino.
Fantastisch. Damit haben wir unseren Filmstart der Woche, aber wir haben auch noch andere
Filmstarts der Woche.
Cool. Womit wollen wir beginnen? Hast du Lust auf Verriss oder?
Sure, let's go for it. Also ich habe auf der Berlinale gesehen und jetzt läuft er auch in den Kinos Köln 75 und das war, muss ich sagen, von den 35 Filmen, die ich auf der Berlinale gesehen habe, mit Abstand die schlimmste Erfahrung, weil es war nicht der schlechteste Film, den ich gesehen habe, aber es war der Film, wo ich fast irgendwie einen Zusammenbruch hatte, weil um mich herum die gehobenen Alters Audience Members um mich herum den Film so gefeiert haben und ich einfach nicht verstanden habe, was sie da abgeholt hat. Also es ist ein Film über die Entstehungsgeschichte des ikonischen Konzertes von Keith Jarrett, den man als Jazz-Fan sicherlich kennt, der mir kein Begriff vorher war, aber dieses ikonische Konzert, was er in Köln gemacht hat, das wurde aufgenommen und ist bis heute einer der großen Jazz-Klassiker.
Das ist das am erfolgreichsten verkaufte Solo-Klavierkonzert jemals, also kommerziell am erfolgreichsten.
Logisch, wer will dann Solo-Klavier? Ja, egal, das ist nochmal ein anderes Thema.
Da kommt halt sehr viel Klassik noch dazu.
Ja, also es ist irgendwie Improvisation, jedes Konzert ist anders und an sich eine total faszinierende Figur und auch ein total faszinierendes Thema, aber wir folgen nicht nur Keith Jarrett, der komischerweise gecastet wurde mit John Majaro, obwohl Keith Jarrett halt nicht weiß ist, also auch diese Entscheidung ein bisschen komisch.
Ja, der ist mixed, würde ich sagen.
Ja, genau. Und fand es eine seltsame Entscheidung zumindest. Aber John Majaro ist halt natürlich auch ein guter Performer. Deswegen war jetzt die Performance an sich für mich keine negative Facette des Films. Was die größte negative Facette war, ist, dass wir Maler Emdes Charakter folgen, die sich selbst als Jazz-Häschen bezeichnet und Vera Brandes ist die wirkliche Person, mit der auch zusammengearbeitet wurde, um das Skript zu erstellen und man merkt leider, dass sie ihren Finger in dieser Produktion hatte und somit ist es die Vera Brandes Geschichte, As Told by Vera Brandes, da ist viel ja, Unnötiges dabei. Wir haben ein Familiendrama, was sehr im Vordergrund ist, was wirklich die langweiligsten, typischsten Formen annimmt. Den Vater, der bis heute sie nicht akzeptiert. Wir haben eine Klammer um den Film, die jetzt spielt, wo sie irgendwie ihren 50., 40. oder so Geburtstag hat. Und ihr Vater kommt da und sagt, du bist immer noch doof. Und sie ist aber jetzt total in einem besseren Place und deswegen in der Lage, ihm zu sagen, fuck you. Aber das fühlt sich alles so leer an, alles so kalkuliert. Der Film hat von der Art und Weise, wie er aussieht, den total typischen deutschen Anstrich. Das fand ich auch sehr enttäuschend, weil man ja gerade bei so einer großen Produktion mit amerikanischem Involvement irgendwie erwartet, dass da ein bisschen was versucht werden würde, aber die die Sachen, die anders sind als der absolut typischste deutsche Film, die sind nur dieses amerikanische in your face schnelles Schneiden Stickform von Humor, die wirklich nicht zieht. Die einzige wirklich funktionale Comedy-Schiene, die der Film fährt, ist Michael Chernes, der Michael Watts spielt, ein Kritiker, der mit dem Keith Jarrett unterwegs ist und immer mal ein, zwei lustige, ich spreche in die Kamera, Momente hat, wo er so ein bisschen Jazzgeschichte aufdröselt, aber die hätte ich mir lieber als YouTube-Clips angesehen, als Teil dieses Films. Die wirkten auch nicht gerade gut eingepflegt. Also ich war durchweg enttäuscht von dem Film und bin aber jetzt auch wieder mir darüber im Klaren, dass ich da anscheinend sehr in der Unterzahl bin. Wenn ich mir hier so die Bewertungen angucke und die Kritiken, kommt der Film überraschend gut weg und ich muss mich weiterhin fragen, was los ist in der Welt. Also es ist echt schade. Und man muss dazu auch nochmal erwähnen, sie haben nicht mal die Rechte, ich weiß nicht, habe ich schon gesagt, sie haben nicht mal die Rechte für den Konzert, für das Konzert erhalten. Das heißt, wir kriegen nicht mal einen Ton von Keith Jarrett in diesem Film.
Wow. Das ist, wie, also wir spielen es ja jetzt gerade im Hintergrund, aber es ist ja weird, dass sie das nicht haben.
Ja.
Und wie kann man dieses Projekt machen, ohne diesen...
Das ist eine gute Frage.
Ohne das zu spielen. Er improvisiert da zwei Schallplattenseiten auf einem kaputten Klavier rum, aber...
Genau.
Das ist...
Und das kaputte Klavier ist dann auch quasi der dramatische Höhepunkt. Ja. Wir haben ein Klavier, was nicht funktioniert. Aber wie der Film das aufmacht, ist... Der Manager der Concert Hall in Köln hat das irgendwie verpennt. Und irgendwo muss da noch ein Flügel sein. Aber anstatt den zu suchen, holen sie sich irgendwelche Leute, die den ranzigen Flügel, der da irgendwie in der Ecke steht, nochmal neu aufpimpen, damit der dann doch noch funktioniert. Und also das fühlte sich auch alles sehr gestelzt an und auch nicht richtig erzählt, dass man auch nicht wirklich die dramatischen Stakes dieser Situation versteht. Sie an einem Punkt des Films rollen sie dann einen anderen Flügel, der auch gut sein soll, von der Nachbarhalle rüber und realisieren dann, oh, das sind hier Pflastersteine, wenn wir den da rüber schieben, dann ist er kaputt. So, also ist an den Haaren herbeigezogenste Konfliktmomente, die da überall aufploppen. Ja.
Fährt Keith Jarrett übrigens... halt irgendwie per Anhalter oder mit einem Auto.
Ja,
das finde ich eine sehr gute Anekdote. Er hat sein Flugticket, das sie ihm gestellt haben, verkauft, ja, um mehr Geld zu machen, ist dann einfach über Nacht gefahren und komplett übermüdet angekommen, ja, dass er praktisch so eine Rückenschiene tragen musste während dieses Konzertes, weil er sich so ruiniert hat mit dieser Autofahrt.
Ja.
Aber er wollte das Geld.
Ja, das kommt auch in dem Film vor und wird auch als Punchline genutzt, aber in der Form, in der es inszeniert wird, dann halt auch so als Wegwerfjob, ist es auch wieder nicht so effektiv, wie es vielleicht sein könnte. Also viele vertane Chancen für eigentlich einen interessanten, zeitgeistigen Moment, der irgendwie sicherlich einen anderen, vielleicht besseren Film verdient hätte.
Ja, es ist also tatsächlich eine komplett skurrile Geschichte, aber ja, es klingt, als hätte es ein, es hätte es eine andere, bessere Sache verdient gehabt, ja. Ich glaube, wir hören ein bisschen Musik, aber ich mache jetzt nicht Keith Jarrett an, würde ich sagen, sondern einfach ein bisschen Jazz aus den 20ern, als es cool war.
Ja.
Wir mussten dich bei deinem Vater verpetzen, damit er dir den Geldhahn zudreht und dich in den Entzug schickt. Während du die ganze Zeit um dich getreten und geschrien hast.
Ja.
Und dann bist du wie vom Erdboden verschluckt gewesen. Weil du das immer so tust, wenn es Ärger gibt, rennst du weg.
Du rennst weg und schreibst deine Scheiß-Memoiren.
Autobiografisch kreatives Schreiben ist eine gute Antwort auf das Dasein in der Neomoderne.
Halt die Fresse und heul doch. Du schreibst deine Stories über deine Mami, die trinkt Wodka, deine Pussy, deine Gefühle und deine Scheißgefühle. Oh mein Gott, wir werden alle ertrinken in deinen Scheißgefühlen.
Gefühle sind Fakten.
Nein, nein, sind sie nicht. Fakten sind Fakten.
Und damit sind wir zurück mit unseren weiteren Filmstarts. Was haben wir Schönes im Angebot als nächstes?
Ihr habt mich im Angebot, hallo.
Hallo Flo.
Genau, wir haben noch im Angebot den für manche vielleicht, glaube ich, heiß erwarteten Kinostart der Woche. Also alle, die auf Oscars und sowas, glaube ich, geguckt haben. Ich würde einfach direkt dahin gehen.
Jawohl.
Denn der brasilianische I'm Still Here oder ich glaube, wie heißt der im Deutsch?
Für immer hier.
Für immer hier. Startet diese Woche in den deutschen Kinos. Und den haben Jasmin und ich uns schon angeguckt. Und können euch auch gleich, also ich kann einfach schon mal vorweggreifen, dass wir jetzt nicht unbedingt in irgendwelche Lobeshymnen mit einstimmen oder ausbrechen werden. Genau. Bei I'm Still Here handelt es sich um ein, was ist das, ein klassisches Familien-, also es ist ein Drama. Familiendrama jetzt nicht. Es ist, hat auch was mit Drama in der Familie zu tun. Es geht vor allen Dingen eben um die Militärdiktatur in den 70ern, glaube ich, ist es in Brasilien. Und eben um eine Familie, die darunter leiden musste.
Genau.
So weit würde ich jetzt auf jeden Fall gehen.
Ja, ich würde auch so weit gehen, dass es darum geht, dass Leute von dieser Militärdiktatur verschwunden gelassen werden, verhaftet werden. Was natürlich dem Ganzen einen sehr zeitgemäßen Anstrich gibt, wenn wir die aktuellen Neuigkeiten der USA verfolgen. Deswegen ist es natürlich ein Film, der eine große Resonanz gefunden hat. Und es ist ein Film, der uns eben in ein Familiensystem reinholt, in dieser Zeit, wo wir auch am Anfang eine halbe Stunde einfach Zeit mit dieser Familie in ihrem 70er-Jahre-Brasilien-Alltag verbringen. Also wir lernen die Charaktere kennen, wir sehen halt, wie die auch einen liebevollen Umgang miteinander haben, wie eben ihre Beziehungen zueinander sind, wie sich das alles entwickelt und diese Zeit sich zu nehmen, sorgt dafür, dass natürlich dann, wenn das Drama und der Schrecken sich entfalten, wir nochmal eine sozusagen verdiente Empathie mit diesen Charakteren empfinden können. Und der Film ist 138 Minuten lang und für mich hat er daran etwas gekrankt.
Ja, also ich habe den vor einer Weile auf dem Screener zu Hause geguckt mit noch ein paar anderen Leuten, weil wir den vor den Oscars noch gucken wollten. Und wir haben irgendwann, ich glaube, weil eine Person aufs Klo musste, haben wir gesagt, okay, machen wir Toilettenpause, ne? Kann man ja zu Hause auch schon mal machen, haben auf Pause gedrückt. Und ich dachte so, Gott, der muss ja in den nächsten 10 Minuten eigentlich vorbei sein. Und dann war noch knapp eine Stunde oder sowas auf der Uhr, weil ich hatte wirklich das Gefühl, dieser Film möchte nicht enden. Und ja, der ist irgendwie wichtig und der hat tolle Dinge zu sagen, aber ich war trotzdem einfach... Mich hat er überhaupt nicht bekommen, tatsächlich. Also der hat mich einfach nicht abgeholt. Am Anfang, ich fand das schön, mit der Familie Zeit zu verbringen. Da musste ich noch tatsächlich so ein bisschen Richtung Roma denken. Oder dass Roma halt auch hübscher aussieht nochmal. Und eine besondere Optik hatte. Weil es also schon am Meer, Leute, die da irgendwie diese Familie, die da Zeit verbringt und sowas. Aber irgendwie hinten raus hat es mich einfach irgendwie auch gefühlt verloren. Und mein größter Kritikpunkt ist, dass es sich für mich angefühlt hat, also auf eine gewisse Art und Weise austauschbar angefühlt hat, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, ich habe das Gefühl, ich habe so einen Film schon mal gesehen, irgendwo an einem Donnerstag im ZDF, nur dass es da dann halt um die DDR und Stasi ging, die Leute verschwinden hat lassen oder sowas. Und genauso, finde ich, sieht der Film nämlich auch aus. Also ja, der hat dieses Setting Brasilien und das sind dann die Menschen eben von dort, klar, aber ansonsten finde ich den dann doch relativ konventionell, was das angeht und habe einfach das Gefühl, es könnten halt auch irgendwie Gestapo-Leute sein, die Leute verschwinden lassen oder Stasi-Leute sein, die Leute verschwinden lassen. Und das ist in der aktuellen Zeit natürlich irgendwo eine relevante Sache, das nochmal aufzubringen oder sowas. Mein großer Eindruck ist, warum der vielleicht auch gut ankommt, ist, weil man eben aus Brasilien die Geschichte jetzt noch nicht unbedingt gesehen hat, obwohl sie halt eigentlich gar nicht so neu ist. Ja. Und ich weiß, das klingt wieder sehr, sehr böse, aber was soll ich sagen? Es hat mich einfach nicht abgeholt.
Ja, so streng bin ich da auch nicht. Ich war vom Spiel von Fernanda Torres, die ja nicht nur eben mit diesem Film für den besten internationalen Oscar-nominierte war, sondern auch als Darstellerin. Der Film hat Bester Internationaler gewonnen. Sie ist als Darstellerin nicht prämiert worden, aber allein für eine nicht englischsprachige Rolle nominiert zu sein, ist schon eine große Würdigung, muss man so sagen. Und sie trägt das Ganze.
Auf jeden Fall.
Also in ihrem Schauspiel lebt dieser Film, die Emotionen, die sie hat, wie sie mit den Sachen umgeht, teilweise eben auch ohne in Worte zu fassen, ist einfach der Kern des Films. Also diese Performance ist, was uns durch I'm Still Here trägt. Und sie ist ja im Wesentlichen auch das Ei, das Still Here ist in diesem Ganzen.
Das ist korrekt. Ich glaube, für mich eine der ganz starken Szenen, ich meine, ja, sie guckt auch immer viel, ist vor allen Dingen, es gibt eine Szene mit einem Familienfoto. Mhm. Das fand ich so, war für mich, ich glaube, die ist auch relativ mittig im Film, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Das war so das, wo ich so war, ja, da war was für mich und danach war es halt leider vielleicht doch nicht mehr da.
Ja, also ich bin halt auch da reingegangen, die Prämisse kennt. Also ich wusste, es baut zu einer Diktaturgeschichte auf mit dem Familienalltag am Anfang. Und ich glaube, das lässt es anders, also das bringt eine andere Spannung rein. Wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte es halt gar keine Spannung gegeben am Anfang. Sondern es wäre halt einfach sozusagen, wir hätten einfach Dinge gesehen, die passieren.
Ja.
Und so mit dem Wissen darüber, was der Film ist, gibt es halt einfach eine Grundanspannung, bis dann das Schlimme passiert.
Ich glaube, das kann schon helfen. Ja, ich habe mal drüber nachgedacht. Also ich wusste, nominiert, und ich meine auch, mich zu erinnern, dass ich auch wusste, es spielt halt zur Zeit von der Militärdiktatur in Brasilien, was bedeutet, potenziell spielt das auch eine Rolle, aber ich glaube, dass ich vielleicht dann fast schon gesagt hätte, ich wusste vielleicht zu wenig und wusste nicht, worauf es hinausläuft, und deswegen habe ich mich halt öfter mal gefragt, was soll ich hier gerade? Und vielleicht hast du recht, wenn ich das gewusst hätte, hätte mir das potenziell eventuell geholfen. Deswegen ist das vielleicht ganz gut, wenn ihr draußen Bescheid wisst, bevor ihr reingeht, auf was ihr euch einlasst.
Ja, also es ist kein Gute-Laune-Film.
Nee, das auch wieder nicht.
Einfach das zu sagen, es ist halt schon eben ein Drama über die Opfer, die eine Diktatur halt mit sich bringt. Und das eben in eine Familie reingezoomt. Und muss man die Energie für haben, sich darauf einzulassen, dann ich halt ihn durchaus für sehenswert, wenn man das möchte, aber ich bin jetzt halt nicht auf eine Weise begeistert, wie das wie manche Leute das gesehen haben. Aber das heißt auch nicht, dass man den Film, sozusagen, nur weil man nicht vollends mitbegeistert ist, heißt das ja nicht, dass man den Film herabwürdigen muss oder so, nee. Sondern einfach, man kann einfach sagen, das war ein Film, der in Ordnung war, der handwerklich komplett solide gemacht war, aber eben das Pacing war für mich uneben.
Ja, also wie gesagt, das ist, glaube ich, halt auch mein größtes Problem, dass ich halt eben nicht genau wusste, worauf es hinausläuft, und dadurch sich das Pacing eben gezogen hat und ich das Gefühl hatte, es möchte nicht enden, auch wenn ich es halt auf eine Art und Weise schon auch, also unterhaltsam jetzt nicht, aber halt, wie gesagt, ich saß schon da und habe schon gemerkt, ja okay, das ist schon irgendwie ein guter Film, aber wie gesagt, das hilft halt vielleicht, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, und dann kann man auch erreicht werden davon, oder wenn man halt irgendwie auch Bock auf die Thematik hat, auch wenn das... Naja, ich meine, wir sprechen oft genug über schlechte Laune-Filme, wo ich auch immer sage, man muss vielleicht Bock drauf haben, auch wenn das nicht unbedingt, wenn das oftmals Themen sind, wo jetzt nicht unbedingt die große Lust immer ist, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, was ist halt auch gleichzeitig so, man hat eine Hemmung bei einem Film, man sagt ja, es ist ein sehr wichtiger Film, ein wichtiges Thema, sagen, ja, aber handwerklich gibt es Schwächen.
Oder das,
Das klingt auch ein bisschen nitpicky.
Ja.
Fantastisch, ja.
Also, wenn ihr auch Lust drauf habt oder euch einfach nur angucken wollt, warum ganz Südamerika gejubelt hat, dass nicht Emilia Perez bester internationaler Film gewonnen hat bei den Oscars, dann könnt ihr euch jetzt I'm Still Here angucken.
Wir haben aber, glaube ich, noch ein paar mehr Sachen gesehen. Lisa Marie, du hattest einen, wenn ich das...
du hast auch noch was geguckt.
Ich habe was geguckt. Das wird jetzt auch kein... Keine flammende Empfehlung, sagen wir es so. Ich bin froh, dass ich den Film geguckt habe, weil er hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht. Ich sag erst mal, worum es geht. Also ich habe geschaut, Der Code von Asaf Lapid ist ein israelisch-deutsche Koproduktion von 2023. Ein Dokumentarfilm, der das Leben und Schaffen vom Autor Yehiel Denur beschreibt, der zahlreiche Bücher unter seinem Pseudonym K. Zetnik veröffentlicht hat über seine Zeit in Auschwitz. 2 Jahre hat er in Auschwitz verbracht vor der Befreiung. Und ich würde sagen, Hauptthema des Films ist Trauma und Trauma literarisch dargestellt bzw. verarbeitet. Und der Film teilt sich in 3 Kapitel. Und es wird aber ganz am Anfang schon geteased, dass Denur eine Behandlung mit LSD hatte in den 70ern. 1976 wurde er von einem niederländischen Arzt mit LSD behandelt, um sozusagen die Spätfolgen seines Traumas zu verarbeiten. Das fand ich sehr interessant, weil der medizinische Einsatz von Psychedelika, ja, durch Reagan und sehr viel Publicity und sehr viel politischen Einfluss der Konservativen verhindert wurde oder besser gesagt sehr stark zurückgeschraubt wurde. Und was der Film halt im Grunde beschreibt, ist im ersten Kapitel, wie der Autor direkt nach seiner Befreiung aus Auschwitz gelebt hat, wie ihn sozusagen diese Erfahrung beeinflusst hat und welche Bücher aus dieser direkten Erfahrung entstanden sind. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, man müsste eigentlich die alle gelesen haben, um wirklich einen Eindruck zu bekommen, weil also der Film fühlte sich für mich so an, als ob der davon ausgeht, dass man das Oeuvre kennt und hat sich so ein bisschen zurückgehalten mit Zitaten. Und es geht auch einfach sehr lange sozusagen um die Zeit vor dieser Behandlung mit LSD. Was ich dann verstanden habe, als es darum ging, dass er sein letztes Buch nach dieser Behandlung geschrieben hat. Und man dann sozusagen den direkten Vergleich hatte ungefiltertes Trauma in Literatur geschrieben und welchen Einfluss dann das auch hatte darauf, wie der Holocaust gesehen wurde von Personen, die ihn jetzt nicht so hautnah miterlebt haben. Und dann im Grunde nach dieser LSD-Behandlung, ich hoffe, dass ich da jetzt nicht zu sehr spoilere, aber es ist ja, glaube ich, allgemein so ein Phänomen, dass Psychedelika dazu führen können, dass man sozusagen das Universum als eins begreift und sich als einen kleinen Teil, also habe ich zumindest so gehört, dass das so ist. Und das scheint ihm auch so gegangen zu sein. Denn auf einmal geht es dann in dem letzten Buch, was er vor seinem Tod geschrieben hat, darum, dass er genauso der Deutsche hätte sein können, der ihn in die Gaskammer geschickt hat. Also im Grunde dieser Gedanke von wir sind alle Menschen und sind aus bestimmten Gründen, führen das Leben, was wir jetzt gerade leben, aber eigentlich sind wir alle eins so.
So nach dem Motto, weil du durch Zufall halt irgendwie da geboren bist du jetzt halt Teil davon oder
genau,
halt eben.
Ne? Genau, und das finde ich, war so das Interessanteste, also dass sich seine Perspektive durch diese Behandlung so komplett gewandelt hat und auch das, was er sozusagen als Lebenswerk vorhatte, war im Grunde zu berichten. Also von seiner Zeit im KZ so realistisch wie möglich zu berichten, was ihn aber natürlich auch seelisch, psychisch extrem belastet hat. Und da gibt es auch ein sehr gut dokumentiertes Beispiel. Das kannte ich vorher noch nicht, finde ich, ist aber echt historisch wirklich interessant. Es gab einen, also beim Prozess gegen Adolf Eichmann, sollte Yehiel Denur aussagen und hat im Grunde, also für mich sah es so aus, man sieht das komplette Video, als würde er dissoziieren. Also er fängt dann an zu reden, beantwortet die Frage nicht wirklich, sagt aber sehr eindrucksvolle Dinge und wird dann aber vom Richter unterbrochen, weil ihm das wahrscheinlich nicht eindeutig genug war und wird dann ohnmächtig. und muss dann aus dem Gerichtssaal herausgetragen werden und durfte dann auch später nicht nochmal aussagen. Und das war eigentlich im Grunde eine dokumentierte, also posttraumatische Belastungsstörung, bevor man wusste, dass es das gibt, auf Video gebannt. Und das fand ich unheimlich interessant. Ich hätte mir gewünscht, dass der Film das ein bisschen klarer so formuliert, weil ich habe mich für meinen Bachelor relativ viel mit Traumaliteratur oder also Trauma in Literatur auseinandergesetzt und man kommt an Holocaust-Literatur bei diesem Thema nicht vorbei. Ich hatte mich damals mit irischer Literatur beschäftigt, aber das ist halt echt einfach ein Fakt, dass Traumaforschung nicht das wäre oder nicht so weit wäre, wie sie ist und dass wir einfach über die psychischen Wunden, die traumatische Erfahrungen hinterlassen können, nicht so viel wüssten und auch nicht so viel Literatur, akademische Auseinandersetzung hätten ohne Holocaust-Literatur, wie von Yehiel Denour. Und ich würde sagen, wenn man mit irgendeinem dieser Themen etwas anfangen kann, dann sollte man diesen Film schauen, aber angesichts des Traumas, was die israelische Regierung im Gazastreifen verursacht, habe ich den Film auch so ein bisschen kritisch geguckt, weil es einfach ja genau das zeigt, wenn Menschen anderen Menschen schaden, dann hat das langwierige Auswirkungen und ich habe mich so ein bisschen gefragt, was dann am Ende wirklich die Aussage sein soll, weil es wirkte dann doch sehr einfach wie eine biografische Doku. Also sozusagen, wir erzählen das Leben und dann ist es das.
Ich glaube auch, dass das eine Relevanz hat.
Ja.
Eben in Zeiten, wo wir, und wir werden gleich dazu kommen, Geschichtsrevisionismus auch in großem und finanziertem Stil erleben und so ein Epistemizid an auch eben diesem Wissen über tatsächlich Traumata, psychische Krankheiten, aber eben auch das tatsächliche Geschehen des Holocaust, die Gedanken der Leute, die selbst daran beteiligt waren, aber auch außer sozusagen von Israel unabhängiger jüdischer Denkweise, dass all das sozusagen verschwinden soll nach den Augen einiger Leute, ist eben einer der Gründe, warum es auch durchaus einfach relevant sein kann, zu zeigen, ja, das ist passiert und das hat diese Person darüber gedacht und die aktuelle Geschichte gibt, glaube ich, Hinweise darauf, dass und über die halt ja auch super erschreckende Erkenntnis, dass unter anderen Umständen könnte ich auf der anderen Seite eines Genozids stehen, dass es halt wahr ist, dass eben nicht sozusagen eine Identität, die rassifiziert wird oder auf eine andere Weise herausgepickt, sozusagen eine Kultur davor schützt, notwendigerweise eben Menschenrechtsverbrechen zu begehen, sondern dass es halt alles eben super komplex und ineinander verschachtelt ist und Umstände sich halt total verändern können. Da sehe ich das halt schon, also ich weiß nicht, ob ich das LSD für loben soll, aber eher, ich sehe es als, was auch immer gegriffen hat, als ein Therapieerfolg, auch diese komplexen Gedanken dazu zu äußern. Und ich glaube, das ist eben auch einer der Wege, damit umzugehen, die Leute wieder als Menschen wahrnehmen zu können. Also dadurch, dass man sich selbst da hineinversetzt, kann man ja das Gegenüber wieder als Mensch wahrnehmen. Und das macht es auch leichter, nicht zu verzeihen, aber einfach damit klarzukommen.
Ich finde das mit dem LSD aber auch tatsächlich sehr interessant, weil das ja schon Albert Hofmann selber damals mitgemacht hat, dass das schon experimentiert wurde, als das alles aufkam. Was ich jetzt noch fragen wollte, ist, im Deutschen heißt der Film Der Code. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, was der Originaltitel ist. Weißt du, warum im Deutschen Der Code heißt und nicht? Der Originaltitel ist nämlich The Return from the Other Planet. Und da geht es wohl darum, dass er halt eben Auschwitz als der andere Planet angesehen hat, auf dem eben Menschenrechte oder sonstiges einfach ausgesetzt sind anscheinend und dann vermutlich diese ganze LSD-Geschichte dann noch mit reinspielt in diesen Titel, aber ja.
Fast, also das habe ich jetzt auch nicht mit gesagt, stimmt. Er hat in seinen ersten Büchern immer von sozusagen seiner Befreiung als der Rückkehr von einem anderen Planeten gesprochen. Und das Interessante ist, beim letzten Buch nimmt er das dann eigentlich zurück? Also gibt es auch ein Interview, wo er dann im Grunde sagt, nee, das war eigentlich falsch, weil wir waren nicht auf einem anderen Planeten. Mhm. Und deswegen heißt der Film wahrscheinlich auch so, obwohl es ein bisschen interessant, weil der auf Deutsch ist er ja benannt nach dem letzten Buch.
Achso, das letzte Buch heißt einfach der Code. Genau, das war nämlich auch meine Frage, wie die im Deutschen auf diesen Titel kamen. Genau, weil das ja schon einfach sehr weit weg ist von, also man hätte ihn auch einfach nennen können, die Rückkehr vom anderen Planeten oder sowas.
Ja, ne? Ich glaube,
beides Werkreferenzen.
Ja, klar.
Genau, aber ist es interessant, weil das ja im Grunde die zwei Perspektiven sind, die er in seinem Schaffen hatte. Also einmal sozusagen vor den Psychedelika und einmal danach. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt zu sehr darauf unterbreche. Ich meine, er hat ja auch einfach sehr viel Lebenszeit dann dazwischen gehabt. Aber so wie es im Film dargestellt wurde, waren seine Beschwerden nach dieser Behandlung sehr, sehr viel geringer. Und auch, ja, seine Ansicht. Ne? Das finde ich ist schon interessant. Aber wie gesagt, ich hätte es mir ein bisschen klarer formuliert gewünscht.
Cool. Aber würdest du sagen, man kann ihn sich angucken, wenn er das Thema interessiert, hast du ja schon.
Wie gesagt, auf jeden Fall. Also ich finde, es ist vor allem auch literaturwissenschaftlich sehr interessant.
Ich spiele uns noch mal ganz kurz ein bisschen Musik ein und dann machen wir weiter mit Filmen dieser Woche.
Put a very boy, we'll show these fascists what a couple of hillbillies can do.
Wenn du guckst, willst du mich anmerken oder was? Sag das, wenn du mich anmerken willst. Mach dich gerade oder steh auf oder was? Wir spinnen hier nicht rum, aus dem Fenster gucken oder... Läuft nicht. Du bist doch ein Kerl oder was? Mach dich gerade. Da gucken und gucken, da kommt ja nichts. Aufstehen oder was? Du musst mal einen raussuchen für uns beide. Was trinkst du?
Ein Bier.
Ja, Bier, doppelten Cola rum. Für dich weiß ich nicht, was du trinkst.
Und wir sind zurück mit unseren Filmstarts der Woche und es wird einfach nicht besser.
Wir machen uns auch gerade für weitere Filme, die hier kommen.
Ja, ich war so ein bisschen im Hamburger Milieufilm drin, weil Jonas Dassler, der Fritz Honka gespielt hat.
Er spielt auch die Hauptrolle im nächsten Film, den du geguckt hast.
Genau, er spielt die Hauptrolle in Bonhoeffer. In Deutschland heißt es nur Bonhoeffer. Das amerikanische Release hat den wunderbaren Titel Bonhoeffer: Pastor, Spy, Assassin.
Stimmt, wow. Als ich das gelesen habe, war ich auch schon, da weißt du auch schon ganz genau, woran du bist.
Oh dear.
Auch wenn der deutsche Titel einfach sehr deutsch klingt.
Das heißt also, das Ganze ist eine Produktion der Angel Studios, die mit Sound of Freedom einen unmittelbaren Klassiker der Verherrlichung von Gewalttätern und Propaganda-Medienmanipulation rausgebracht haben. Das sind Evangelikale, die mit einem Crowdfunding sich ein Filmstudio gegründet haben, das Filme produziert, die evangelikales Denken befördern sollen. Und sie haben Bonhoeffer passend zur Wahl in den USA veröffentlicht.
Ach, der kam dort letztes Jahr schon.
In der Tat, nicht zu großem Erfolg, muss man sagen.
Ja, besser ist das wahrscheinlich.
Aber es wurde halt schon in dem Kontext von Tyrannenmord ist gerechtfertigt und man muss Widerstand leisten, auch wenn man evangelisch ist und Gott fordert einen dazu auf, das zu tun, verbreitet, weil diese Leute Bonhoeffer eben als Symbolbild für sich aufgenommen haben. Dietrich Bonhoeffer ist ein Theologe, der eben in der Zwischenkriegszeit sein wichtigstes Werk vollbracht hat und sich dann, nachdem er auch Schreibverbote erhalten hatte, aktiv dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus angeschlossen hat. Und er war zusammen mit seinem Bruder Hans oder Klaus, ich habe gerade den Namen vergessen, auf jeden Fall war er in die Mordpläne, die Hitler-Attentate verwickelt und wurde eben als Mitwisser dann im KZ hingerichtet, erhängt Und es gab lange Zeit in Deutschland einen Diskurs, ob man ihn eben zu den sozusagen Märtyrern der bekennenden Kirche zählen darf oder ob er ein Verbrecher ist, weil er eben aktiven Widerstand der Gewalt beinhaltet, mitgebilligt hat. Und das ist halt, wo die USA-Leute sich jetzt ranhängen, dass er das getan hat.
Auch sehr unglücklich, wenn ich lese, dass er am 9. April 1945 getötet wurde. Das ist schon...
Knappe Kiste.
Genau, eben, also...
Ja, und in dem Film kriegen wir halt die amerikanisierte Variante von Bonhoeffer, der...
Er wirft mit Granaten, hat einen Pistolengurt um sich gehangen und knallt Leute über den Haufen.
Das ist nur das amerikanische Poster, wo eine Pistole hat. Er übt halt tatsächlich.
Es sind die Amis, Lisa Marie. Was guckst du schockiert?
Nee, ich hab schon mal einen Film über Bonhoeffer gesehen. Und den habe ich gerade im Kopf. Den habe ich gerade im Kopf verglichen. Ja, krass.
Genau, das Poster ist.
So habe ich den nicht in Erinnerung. Kann ich noch kurz fragen? Der hat doch auch ganz viele Lieder geschrieben, ne?
Lernen ihn auch als diesem...
Als Musiker.
Ja, also er hat allgemein dafür geschrieben, also das, aber in dem Film sieht man nicht viel von seiner theologischen Arbeit oder von wie er unterrichtet oder so. Man sieht ihn predigen, man sieht ihn in Harlem Jazzpiano spielen, als er ein Austauschsemester in New York macht und sich da halt mit... Von
okay.
Die Schwarzen zeigen ihm da, wie sozusagen praktische Arbeit... Er hat tatsächlich halt als Pastor in Harlem gewirkt, das ist nicht falsch, aber es wird halt sehr dieses Amerika-Ding reingezogen, dass er da halt Sachen mitgenommen hat und dann beschwingt zurückkommt und komplett überrascht ist, dass die Nazis Einfluss gewinnen, und das geht dann alles sehr schnell, und er ist halt, er wirkt halt mehr wie jemand, der so durchstolpert und wo am Ende der aktive Widerstand viel wichtiger ist als seine ganze theologische Arbeit, die ja eigentlich das, was heute noch prägend ist, drin ist. Und dann kommen halt so...
Das halt klingt so spannend. Ich habe gerade Flashbacks zu Religionsunterricht irgendwie in der 9. Klasse, wo wir den besprochen haben.
Same.
Und mein Lehrer einfach... Ich habe ganz anderes Bild von diesem Mann im Kopf. Einfach als entspannter Pfarrer, der halt dann irgendwann
in Gefangenschaft sehr viele Texte geschrieben hat.
Ja, der gewichtige Texte geschrieben hat, was genau auch nicht mehr. Und der halt, wenn dann im Widerstand war, weil er, also ja, reingestolpert kann man auch sagen, oder halt so einfach eher, weil er sich dazu gezwungen gefühlt hat, das zu tun.
Er hat moralische Entscheidungen getroffen, das zu tun. Das ist halt nicht genau so ein, ich wurde von Hitler überrollt, sondern er hat halt sich aktiv mit, die ganze Zeit mit der Kurs der deutschen evangelischen Kirche beschäftigt und hat eben hat im Grunde eine Kirchenspaltung angeleiert, wollte, also die bekennende Kirche ist eine, der geht halt auch auf Schriften von ihm zurück. Wir brauchen jetzt auch nicht super tief in diese Geschichte reingehen, weil der Film tut das auch nicht. Wir können einfach sagen, der Film ist Quatsch, es treten halt Prominenz von Niemöller bis Churchill auf und sagen alle, wie geil ist eigentlich unser Freund Dietrich hier. Der macht Sachen, die wir uns selber nicht trauen. Manchmal wird auch ein bisschen kritisiert und ein bisschen gepusht, aber er wird halt so als der Superpastor dargestellt, der predigt und am Ende sogar den Gestapo-Mann dazu bringt, zu weinen, während er erhängt wird.
Entschuldigung. Ja, keine Ahnung. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als zu lachen.
Er rettet Juden, natürlich. Es ist
ein Zweiter Weltkrieg-Film.
Ja, genau.
Und über einen Guten.
Es ist halt alles Exploitation. Es ist Nazi-Exploitation mit dem Ziel, eine historische Figur zu vereinnahmen für Zwecke. Also, dass sie eben eine Umkehrung machen von wo stimmt er eigentlich? Und die Familie, also es gibt irgendwie 84 Nachkommen von Bonhoeffer, haben auch einen Brief an die Produktionsfirma geschickt, dass sie sagen, das ist ganz Quatsch. Im Gegenteil, er würde sozusagen, er wäre auf der anderen Seite von Trump.
Ja, ich finde auch, wie du es am Anfang eingeführt hast, so von wegen, ne, dass sie versuchen, mit dieser Message klarzukommen, man darf Tyrannen stürzen oder sowas und gegen die sein, bin ich auch so, das ist doch eigentlich eine Anti-Trump-Message und nicht eine.
Ja, aber,
drehen sich das ja so krass.
Das ist halt das Ironische dabei, ne?
Ja, ja.
Genau, es ist die Vereine, aber das ist, was sie halt probieren. Sie versuchen, Geschichte revisionistisch zu verändern, um eben, ja, für sowas den Raum aufzumachen und.
Und es scheint ja auch die schlechte Art von Nazi-Exploitation zu sein, wenn du sagst, die werden nicht mal blutig über den Haufen geballert oder sowas.
Nee, es, also...
Weil das ist, finde ich, die gute Art von Nazi-Exploitation. Ich weiß nicht, ihr würdet mir vielleicht, also...
Ne? Es ist halt Exploitation.
Tarantino did it best.
Ja, es gibt halt eine ganz, ganz böse Figur, und das ist ein Nazi, und da gibt es halt die Mitläufer sind, und die kann man mit christlichem Glaube und Nächstenliebe erreichen.
Ah, ach so.
Und man wirft halt Churchill vor, dass er damals nicht... sozusagen gesagt hat, dass er zwischen Nazis und Deutschen trennt. Das war tatsächlich ein Anliegen von Bonhoeffer, der eben versucht hat, über die englische Kirche da was zu erreichen, das eben, um sozusagen Widerstand sinnvoller zu machen oder Widerstand zu unterstützen, dass von den Alliierten gesagt wird, wir werden da eine Trennung machen. Mhm. Das haben sie später halt auch ja komplett getan. Und auch zum Nachteil vielleicht für Deutschland, könnte man sagen. Auf jeden Fall ist dieser Film einer, der eben sehr mit die Leute können sich ändern. Und selbst der Gestapo-Mann, der ihn sozusagen hinrichtet, darf dann am Ende das Abendmahl mitmachen, was sehr prinzipientreu ist, aber es ist halt auch gleichzeitig ein halt plakativ so.
Ach Mann. Ich hatte ein bisschen Hoffnung, nämlich als ich das Poster gesehen habe, weil ich auch die Namen gelesen habe, wer alles mitmacht. Und ich bin so, ja, da kann man auch drüber diskutieren. Aber wenn ich halt Jonas Dassler lese, den ich eben als Fritz Honka im Kopf habe, also als sehr kompetenten Schauspieler, ja, aber ne, hat er alles richtig gemacht. August Diehl ist jetzt auch kein Unbekannter. Nee, dann hast du da Moritz Bleibtreu. Bei denen kann man vielleicht streiten, den finden auch nicht alle so cool, aber ich finde, der spielt meistens eher in den cooleren deutschen Filmen mit, sag ich mal.
Ja, zumindest die, die was probieren. Bock mit. Hä? Es spielt auch Flula Borg mit, der Speerwerfer aus Suicide Squad.
Ach, witzig.
Ach du Schande.
Flula, das ist so lustig. Flula ist doch, das ist ein YouTuber.
Ah ja.
Ja.
Das ist ein deutscher YouTuber, der in den USA lebt seit ein paar Jahren.
Ja, ich sehe gerade. Ja, keine Ahnung. Nadine Heidenreich ist auch ein Name, der mir zumindest was sagt. Also es sind schon irgendwie so Namen, wo du bist, okay, das könnte halt auch eine ZDF-Produktion gefühlt sein.
Ja.
Oder so. Da war ich nämlich tatsächlich, als ich die Poster immer gesehen habe, ich habe nicht gerafft, dass das eine Ami-Produktion ist. Ich dachte tatsächlich, es ist einfach irgendwie eine deutsche Produktion und war so, ach guck mal, Deutschland macht auf cool mit Dietrich Bonhoeffer. Und ich war dem Poster immer so, bin überrascht, dass die Deutschen so ein Poster machen für diesen Typen, der einfach ein Pfarrer war halt.
Ja, also das Dietrich, also dasselbe Ding mit der Pistole und so ist halt sowas wie Abraham Lincoln und Pierjäger. Bonhoeffer Pastors by Assassin. Aber... Ja, es ist ein humorloser Film. Mm. Also es ist alles komplett bierernst gemeint, es ist alles Pathos, es ist alles eben halt auf, man merkt die ganze Zeit, dass die Erzähler doch nicht die Wahrheit, das ist doch verfälscht hier, das ist doch, ja, und ich kann nicht dazu raten, den wirklich anzugucken, also außer eben aus dem Interesse zu sehen, wie man Leute vereinnahmt und
ja, klingt leider nicht sehr empfehlenswert, genau.
Ach ja, am Ende wird übrigens, zumindest in der amerikanischen Version, ein QR-Code eingeblendet, wie dass man, mit dem man Leute auffordern kann, diesen Film zu sehen. Das war bei Sound of Freedom
auch so. Ich wollte gerade sagen, das war bei Sound of Freedom auch so, dass sie da so viral immer versucht haben, hier kauft anderen Leuten Kinotickets und deswegen gab es ja bei Sound of Freedom auch so krass, in Anführungsstrichen, Verschwörungstheorien, weil es ja irgendwie hieß, Leute kriegen keine Tickets, weil die Vorstellungen ausverkauft sind, aber die Säle sind halt leer, weil die halt dieses Studio die Leute dazu aufgerufen hat, einfach Tickets zu kaufen, damit ihr Film erfolgreich ist und um diese Sache zu unterstützen einfach. Diesen wichtigen Kampf.
Ja, wirkt ein bisschen desperate.
Ja,
es ist insgesamt ein desperate Ding. Und sie rufen am Ende da auch dazu auf, sich gegen halt diese, also sie ordnen die Proteste im Rahmen von Palästina, Israel, der höchste Schwung von Antisemitismus seit dieser Zeit und bitte positioniert euch ein.
Das ist der amerikanische Take, also der konservative amerikanische.
Das ist der Take, der eben gerade dazu führt, dass Trump sich die Deutungshoheit, wer jüdisch und wer palästinensisch ist, anmaßt und das als politisches Mittel nutzt. Und in dieser Tradition ist der Film auch zu verstehen, dass eben Evangelikale am Ende die sind, die entscheiden darüber, was Antisemitismus ist und auch wie man sich dazu verhalten muss, soll.
Ei.
Ja, also ein Film, man sollte nicht verwechseln, das ist eben ein, das ist hier entspannte deutsche Produktion über, also es ist nicht wie Führer und Verführer oder sowas, der ist ein Historienfilm, Leute nochmal dran zu erinnern, sondern das hier ist aktiver Revisionismus, der die Geschichte auch verändern möchte oder für uns neu definieren soll und das...
Klingt traurig auf jeden Fall. Hast du noch gleich... Ich würde einfach sagen, ich glaube, wir haben genug zu einem Quatschfilm gesagt oder sowas.
Behauptet. Wir haben genug zu einem gesagt.
Hast du noch schöne Musik rausgesucht für uns?
Ich habe bestimmt noch schöne Musik für uns rausgesucht. Ich
die wir gleich
frage, was da hier Jazzpiano gespielt hat, würde ich uns mal hier... Ich mache mal weiter in der Reihe Lesben des 20. Jahrhunderts und spiele uns Francis Fay.
Wundervoll.
Thank you. Francis. I know we've never dated, that's for sure. I want you to hear this next song that I recorded that I never do on account of the gay kids. There is one word, and I want you to hear the song. It's really a wild song. There is heaven right here on earth with those beautiful queens. I never do that song either. It's such a drag. Oh, oh, Francis.
Und wir sind zurück und ich hoffe, Lars kann uns nun hören aus dem Fernen. Bist du gerade in Vietnam oder wo bist du?
Nö, nö, ich bin immer noch in Laos. Ich grüße euch, hallo.
Hallihallo.
Hallo.
Hi. Ich bin weiter vorgedrungen nach ins Innere von Laos und habe hier Stellung bezogen und ein wenig Internet, sodass ich euch noch was erzählen kann zum Igel.
Und die Nina. Genau. Hast du dort auch schon Igel gefunden wenigstens?
Diese Woche läuft ein Kinderfilm an, den ich euch durchaus empfehlen kann. Es ist ein französischer Kinderfilm, Nina und das Geheimnis des Igels heißt dieser Film, der auf einem Kinderbuch basiert. Der Zeichner des Buches hat auch mitgearbeitet an dem Film. Und der Film erzählt die Geschichte von Nina, einem kleinen Mädchen, das von ihrem Vater immer die Geschichten des abenteuerlustigen Igels erzählt kriegt. Immer wenn es Zeit ist, schlafen zu gehen, erzählt ihr Vater davon, wie der Igel die Welt erkundet und trotz all der Herausforderungen, die seine Stacheln mit sich bringen, doch sich behaupten kann. Die Fabrik allerdings, in der der Vater arbeitet, die wurde geschlossen und seitdem ist er traurig und ihm fehlt die Energie und die Fantasie zum Erzählen. Entschlossen, ihrem Vater zu helfen, entwickelt Nina einen Plan. Gemeinsam mit ihrem Freund Mehdi will sie das Geld, das den Arbeitern zusteht, aufspüren und ihnen zurückgeben. Doch dazu müssen sie die Wache mit dem gefährlichen Hund austricksen und gleichzeitig sicherstellen, dass sich ihre Eltern keine Sorgen machen. Die Erwachsenen sind in dem Film gelähmt. Die können nicht mehr agieren, die sind einfach gefangen irgendwo in ihrer Traurigkeit, in ihrem Schicksal. Und den Glauben an eine bessere Zukunft haben sie verloren. Da bleiben also die Kinder noch übrig quasi, die in der Geschichte halt sehr entschlossen sind und optimistisch agieren. Nina ist energisch und romantisch und weigert sich aufzugeben. Mehdi dagegen ist ein ruhiger und nachdenklicher Junge, der eher bedacht vorgeht. Die beiden Regisseure, Jean-Loup Felicioli und Alain Gagnol, erzählen die Geschichte der unterschiedlichen Kinder mit viel Fantasie, aber auch mit Bezug zur Realität. Die Abenteuer des kleinen Igels sind liebevoll im Stil alter Comics gezeichnet. Also es sieht so ein bisschen aus wie diese Rubber-Hose-Comics, wenn ihr die kennt, so aus den 20er Jahren. Also dieses sehr, daraus ist ja dann nachher Mickey Mouse hervorgegangen, ne? Also mit diesen Handschuhen an quasi. Ja, sehr, sehr klassischen Comics halt einfach, die es damals mit diesen Merry Melodies beispielsweise gab. Und in diesem Stil sind halt so diese kleinen Episoden gezeigt, in denen der Igel versucht, im Leben klarzukommen. Und so viel sei verraten, am Ende auch ein Happy End findet, indem er als in der Akupunktur arbeitet. Also ganz schön gelöst das Ganze, genauso wie auch die Geschichte eigentlich sehr schön gelöst ist. Sehr fantasievoll erzählt und sehr fantasievoll gezeichnet vor allen Dingen. Alain Gagnol, wie gesagt, hat auch das gleichnamige Buch entworfen und in dem Stil ist das Ganze auch gezeichnet mit großen Augen, mit schwarzen Pupillen, etwas sehr kantigen Gesichtern, hat einen wirklich sehr, sehr eigenen Stil, sieht nicht so aus wie das, was man so irgendwie landläufig als Zeichentrickfilm kennt. Dies ist ihr zweiter gemeinsamer Film. Sie haben gemeinsam schon Une vie de chat gemacht, das Leben einer Katze, der 2010 sogar für den Oscar nominiert wurde. Nina und das Geheimnis des Igels richtet sich an Kinder so, würde ich sagen, ab 6 Jahren. Hier und da sind dann doch düstere Themen wie Arbeitslosigkeit oder Ungerechtigkeit, die eben den Arbeitern widerfährt. da drin, die ein bisschen Erklärung brauchen von den Erwachsenen. Aber insgesamt sind die Abenteuer von Nina und dem Igel liebevoll erzählt und die Botschaft optimistisch vermittelt. Und deswegen definitiv eine Empfehlung von meiner Seite. Nina und das Geheimnis des Igels läuft ab dieser Woche in den Kinos.
Ja, fantastisch. Das ist doch schön, noch eine dritte Empfehlung heute zu haben bei vielen Ja-kann-man-machen-Filmen oder aktiven Apparaten.
Ja, aber ich meine, für immer hier habt ihr ja hoffentlich sehr lobend hervorgehoben. Das war also auch definitiv mein Highlight in dieser Woche. Einen Film, der wirklich zutiefst berührt, auf eine sehr, sehr eigenwillige Art und Weise halt eben auch dieses Leben und den Alltag dieser Familie zeigt, um dann einem so die Füße unter den Boden wegzuziehen. Nee, andersrum, den Boden unter den Füßen. Und das macht er wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Und das reicht ja fast schon für eine Woche. Aber mit einem Tag ohne Frauen haben wir ja noch einen weiteren Film gehabt, auf jeden Fall, der sich in dieser Woche lohnt. Ne?
Ja, ja, genau. Da haben wir auf jeden Fall beide gewürdigt, aber ich sage mal, Bonhoeffer war jetzt kein Highlight.
Ja. Ja, zu Bonhoeffer kann man eigentlich nur sagen, dass es dann einen sehr gelungenen Fernsehfilm gibt, tatsächlich irgendwie einen Mehrteiler, glaube ich, den es vor ein paar Jahren mal im Fernsehen gab.
Ja, das ist gut zu wissen. Schaut den stattdessen oder halt Nina, das Geheimnis des Igels. Wie gesagt, Passagekinos und dann machen wir jetzt weiter mit dem, was wir nicht gesehen haben, wenn du nicht noch aus Versehen den Prank oder den Critic gesehen hast.
Nee, da war ich dann auch raus diese Woche. Und bin auch jetzt raus. Ich wünsche euch noch viel Spaß und
genießt die Urlaubszeit.
Tschüss.
Danke.
Fantastisch. Wir sind wie gesagt, noch bei zwei Filmen, die wir nicht geschafft haben. Wisst ihr etwas über die?
Also bei der Prank habe ich den Trailer gesehen. Mhm. Der läuft ab dieser Woche im Sinister, in den Passagekinos, im Regina, im Cinemax und im UCI. Also kann man überall gucken. Ist eine deutsche Komödie. Ich würde es so als Gaunerkomödie bezeichnen, weil ein Streich von zwei Jugendlichen geht schief und das verwickelt sie dann in die Welt Kriminalität. Das Ganze ist, glaube ich, ist einfach eine klamaukige Komödie, die auch für Familien geeignet ist. Mehr kann ich da leider nicht so sagen. Aber ist auf jeden Fall was man sich mit seinen Teenie-Kindern angucken kann und wahrscheinlich eine gute Zeit hat dabei.
Wunderbar.
Ja.
So, wir haben auch noch den The Critic.
Ja.
Den alten Mann-Film der Woche oder sowas.
Ja, ich finde das wirklich schade. Also The Critic ist mit Ian McKellen in der Hauptrolle. Und also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe selten einen schlechten Film mit Ian McKellen gesehen. Aber hier, also
ich habe Cats gesehen.
okay. Den habe ich gelöscht aus meinem Kopf. guter Punkt. Also The Critic beschreibt eigentlich eine sehr spannende Geschichte von einem Theaterkritiker aus den 30er Jahren, der gerne kritisch ist und das ist dann aber ein Dorn im Auge der Theatermacher und wegen seiner Homosexualität wird er dann verhaftet und das ist eine tragische Geschichte, die auch tragisches Ende findet. Und was man vielleicht noch dazu wissen müsste, der wurde nochmal umgeschnitten.
Weil zu deprimierend.
Weil es zu deprimierend war anscheinend für ein breites Publikum. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Ich würde ihn, glaube ich, sehr gerne in der ersten Version sehen, weil mir es dann schon wichtig wäre, also es ist ein Roman, es ist eine Romanverfilmung, aber den Realismus zu bewahren.
Cool. Ich glaube, wir machen einen Übergang zur Sofa-Ecke, aber ich gönne uns noch mal ein bisschen queere Musik aus den 30ern, wo wir es gerade angesprochen haben und ich ein Thema habe heute.
Glauben Sie mir, von all den Müttern hätte ich nicht im Traum daran gedacht, Sie zu fragen. Aber keine einzige der anderen Mütter hat die Zeit, mitzufahren.
Ich weiß nicht, Kitty. Der Zeitpunkt ist schlecht. Eddie ist in New York.
Rose, ich weiß nicht, ob Ihnen so klar ist, welche einmalige Gelegenheit unsere Mädchen da bekommen. Das war doch ein Traum von Samantha und all den anderen, und zwar schon seit langem. Ich habe sie zur Vortänzerin ernannt. Manchmal zweifle ich an ihrem Engagement für Sparkle Motion.
Jawohl, und es ist Zeit, uns auf die
Filmriss-Sofa-Ecke
zu setzen und über ein paar Scheiben- bzw. Streaming-Dinge zu reden. Habt ihr was Spannendes gesehen und oder mitgebracht?
Ich habe Scheiben geguckt. Den großen Filmstart der Woche, sag ich mal, der im Streaming erschienen ist, den haben wir nämlich, hat nämlich keiner von uns geguckt. Die große neue Netflix-Geschichte, die können wir vielleicht nachreichen demnächst. Aber ich habe auf jeden Fall, weil ich ihn im Kino verpasst habe und er jetzt bei PlayOn erschienen ist, Spiders gesehen. Ihr Biss ist der Tod, heißt der im Deutschen. Oder im Englischen heißt der Infested und im französischen Original Vermin. Oder Vermins.
Ah, interessant. Obwohl nur Spinnen drin vorkommen?
Ja, es sind nur Spinnen, aber er heißt halt Vermin. Und es ist krass, wie der einfach dann auch einen deutschen Titel auf Englisch bekommen hat mit Spiders. Ich hätte mir wirklich sehr gewünscht, dass sie ihn tatsächlich vielleicht einfach Spinnen nennen, mit Ausrufezeichen oder sowas. hätte ich sehr gefeiert, um ehrlich zu sein. Deswegen, ja, da geht's um einen Wohnblock. Und da gibt's einen jungen Typen, der irgendwie versucht, mit Schuhverkäufen und Sneakern, ihm wird auch immer vorgeworfen, Drogen zu verkaufen, aber er tickt halt mit Sneakern und sowas, eher so banlieue-mäßig in, ich glaube, es ist Paris, ja, in so einem großen Wohnblock eben, das zu machen. Und er hat auch irgendwie ein paar Tierchen zu Hause und er entdeckt dann irgendwie bei seinem Dealer, dass der halt irgendwie auch so eine Spinne hat, eine coole, und die will er haben und die nimmt er mit. Und die flüchtet und die Spinne wird sehr schnell doch ein bisschen größer und vor allen Dingen vermehrt die sich unfassbar rapide, so dass eben alle Leute in diesem ganzen Wohnblock ein ganz großes Problem haben oder sehr viele ganz kleine Probleme, die rumkrabbeln und die giftig sind, weil es natürlich irgendeine Superspinne ist. Und
die,
ja,
die dann giftigen Biss hat, oder?
Ja, die auch vielleicht Menschen fressen wollen und sowas und halt irgendwie auf jeden Fall für sehr viele unangenehme Szenen sorgen. Für mich, ich hatte von dem mitbekommen schon Anfang letzten Jahres habe ich mitbekommen, da kommen zwei Spinnenfilme dieses Jahr. Das war Spiders und Sting, der letztes Jahr im Juni lief, den ich ja relativ doof fand tatsächlich, weil der ein bisschen langweilig war. Also den fand ich leider nicht so gut. Aber Spiders ist definitiv der bessere Spinnenfilm, weil der das alles, die komische große Riesenspinne aus Sting, die ist halt einfach nicht unbedingt gruselig. Mhm. Aber, oder eklig.
Ja, also
die
ist schon,
aber die sind auch teilweise groß in Spiders, aber eher nicht so. Und viele kleine Spinnen, die über Menschen hinwegkrabbeln und in Körperöffnungen reingehen oder sowas, und da die, wo dann irgendwelche Menschen an Wänden hängen, in Spinnweben und aus ihrem Körper gefühlt ganz viele Spinnen rausfingen. Das ist eklig und creepy und das sorgt für unangenehme Gefühle. Und das macht der Film, finde ich, dann schon richtig.
Ich finde es auch gut, dass es so ein bisschen Kammerspiel ist, dass es sich in einem Gebäude abspielt. Das finde ich auch, also gibt's ja ein paar Beispiele, wenn etwas so in einem abgeschlossenen Ort ausbricht und es wird ja wahrscheinlich auch durch irgendwas verhindert, dass sie dann da nicht einfach abhauen können. Also
ja,
ich meine,
genau,
die wohnen da, aber.
Ja, es gibt halt immer irgendwelche Gründe oder sowas, oder ne, der Staat kriegt's mit und regelt halt erstmal ab. Weil
genau,
irgendwas ist halt.
Wie
so.
Bei Rack, ne?
Das, so genau, also es ist schon, es geht schon Richtung, es geht tatsächlich, glaube ich, nicht der 100% perfekte Vergleich, aber es geht schon in die richtige Richtung auf jeden Fall. So, nur halt eben nicht Found Footage, sondern eben richtiger Film.
Genau, wollte ich gerade fragen, also Perspektive ist.
Es ist ganz normaler Film. Okay. Es ist kein Found Footage oder sowas, es ist nicht ein Kamerateam, was da irgendwie zufälligerweise drin ist oder so. Der Typ hält nicht die ganze Zeit das Handy drauf oder so. Nee, aber es ist halt schon. Es ist durchaus intensiv, da gibt es bestimmt auch genügend Sachen, wo ich auch so war, ja okay, das kann man natürlich kritisieren, dass das alles ein bisschen an manchen Stellen vielleicht doch abgedroschen ist, potenziell oder sowas. Wir bewegen uns immer noch in einem Horrorfilm oder sowas da und mit einer Gruppe von, ich sag mal, jungen Erwachsenen, die machen da nicht unbedingt immer nur richtige Entscheidungen oder sind irgendwie, stellen sich super smart an oder so und manchmal vielleicht auch doch smarter, weil das Drehbuch eben verlangt, dass jetzt gerade jemand mal klug ist oder so. Das hat mich aber jetzt nicht unbedingt gestört. Ich hatte trotzdem eine sehr gute Zeit, eine sehr eklige Zeit damit und mag das dann doch. Ich finde so Creature-Feature-Geschichten können schon ganz cool sein, gerade mit so viel kleinem Krabbelkram. Weil das, ich weiß nicht, wenn Leute erzählen, dass sie Läuse hatten oder sowas, da fasst man sich ja auch meistens erstmal an und denkt, es juckt einen überall oder sowas. Und das ist halt hier, hatte ich mehrere Momente, wo so ein bisschen so, ha, es krabbelt.
Ein guter Punkt, wo bleibt der Läusefilm?
Ja. Ja. Da hat man nicht Mickey 17.
Oh,
sehen
stimmt.
Die nicht so ähnlich.
Das ist halt nicht so, dieser Parasitär-Horror ist halt.
Ja, nee, das ist.
Es da arbeitet gerade schon jemand dran, vielleicht.
Stimmt. Wer weiß. Also, es gibt schon ein paar schön eklige Szenen, deswegen würde ich euch den durchaus empfehlen. Den gibt es jetzt auch schon im Handel.
Also, Empfehlung oder auch nicht, je nachdem, wie man zu ekligen Szenen mit Spinnen steht.
Ja, das, genau. Ja, genau. Also, entweder habe ich euch gerade gewarnt oder eben Lust drauf gemacht. So, soll ich einfach weitermachen?
Ja, ja, wenn du noch was hast, dann.
Fantastisch,
dann
ich habe noch eine Anti-, also, naja. Ich habe noch gesehen Monster on a Plane, den gibt's bei, der ist erschienen bei Bushmedia, den könnt ihr dort von denen erwerben, wenn ihr wollt, oder bei uns potenziell gewinnen. Vielleicht die bessere Entscheidung ist, ja, ich weiß, ich versuche es jetzt so diplomatisch wie möglich auszudrücken. Es ist ein mit Deutsch koproduzierter, glaube ich, habe nicht mal genau geguckt, Monsterfilm, Trashfilm, irgendwas. Es geht um Leute in einem Flugzeug und irgendwer hat auf so einer, die von so einer einsamen Insel weg wollen. Das ist schon wieder ein bisschen her und es war auch leider nicht so schön, wie ihr vielleicht gerade schon hört. Und da gibt es irgendein komisches Tier, das sieht so irgendwo zwischen Critter und Gremlin aus. Und das ist dann eben in diesem Flugzeug und dann there's too much motherfucking monster on this motherfucking plane. um hier mal ganz große Klassiker zu zitieren oder so. Und ja, das ist leider alles. Ich habe gehofft, es wird einfach trashiger Spaß.
Sind wir nur in dem Flugzeug?
Wir sind am Anfang noch ein bisschen auf dieser Insel, beziehungsweise also die ersten 5 Minuten hast du irgendwie ein junges Pärchen, was sich an die Wäsche möchte. Das heißt, du kriegst direkt den Boobieshot schon am Anfang und sowas. Also da weißt du auch schon direkt, worauf du dich einlässt. Du weißt direkt, woran du bist. So. Ne? Geschmacklose Witze und sowas. Ich habe gehofft, es wird einfach, macht trashig Spaß. Und am Ende musste ich mich trotzdem durchquälen durch knapp 90 Minuten. Nicht mal ganz 90 Minuten, glaube ich. Es ist halt wirklich, ich fand es leider nicht wirklich schön. Es tut mir leid. Es gibt bestimmt Leute, die können damit richtig was anfangen. Ich wollte lieber andere Dinge machen, die ich jetzt einfach gar nicht nennen werde.
Das ist fein. Es muss, ja, manche Filme sind auch nicht für alle. Ja, wir haben noch ein bisschen 6 Minuten Sendezeit. Hast du noch irgendwie eine Lightning Round oder
eine Lightning Round
durch?
Meine Lightning Round ist, die Schlacht der Rohirrim ist jetzt erschienen, auch auf DVD und Blu-ray. Da können wir auch gewinnen. Den haben Jasmin und ich schon zusammen besprochen. Der ist von Warner. Und ja, Herr der Ringe, Anime, wenn ihr da Lust drauf habt. Wir waren eher so am unteren Ende, glaube ich.
Man merkt, das Budget war knapper, als man es für Herr der Ringe erwarten würde. Aber es ist, ich würde sagen, coole Young Adult Horse Girl Geschichte in Mittelerde mit ein paar Badass-Momenten und einer vertrauten Umgebung.
Genau, das ist das. Dann ist jetzt der andere deutsche Oscar-Film, sage ich mal, auch auf DVD und Blu-ray erschienen, bei Leonine Konklave. Den könnt ihr auch gewinnen, das Kammerspiel in der Konklave so ungefähr.
Hat
Spaß gemacht.
Dann finden wir raus, wie ihr es gewinnen könnt, nämlich beim
Filmriss Filmquiz.
Und da gab es letzte Woche durchaus auch schon Dinge zu gewinnen und die Lösung war Twilight Breaking Dawn Part 1 gewesen. Wir haben an einigen Stellen auch nur Twilight oder einen Hinweis dahin gelten lassen, aber es waren alle Hinweise drin, um es wirklich komplett herauszufinden. Wir haben auch diese Woche wieder eine Filmrätselfrage für euch und wenn ihr die Lösung wisst,
schreiben an filmriss@popculture.de.
Und dann machen wir jetzt mal den Einspieler.
Wir haben uns jetzt ja diverse Angebote eingeholt, aber es ist einfach zu teuer. Wir müssen es selber machen. Ich würde es jetzt auf jeden Fall mal so beschließen. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ist gut. Zum letzten Punkt noch kurz. Warte. Das ist Luisa. Luisa?
Ja, hallo, also ich bin Luisa. Ich bin mit Batte zur Schule gegangen und da haben wir zusammen die SMV gemacht und die Flüchtlingshilfe und die Schüler-Antifa.
Bestand allerdings nur aus uns beiden.
ich finde das Projekt hier wirklich toll und ich würde gern Teil davon sein. Ich studiere jetzt Jura im ersten Semester und ich weiß nicht, was soll ich noch sagen?
Verstehst du eigentlich irgendwas vom Garten?
Klar, die ist doch ein Landei.
Also so Bauernhof oder sowas?
Ja, so ähnlich.
Was machst du eigentlich? Jobbst du oder wovon lebst du?
Im Moment noch von meinen Eltern.
Ich kenne Luisa schon ewig. Ich würde wirklich meine Hand für sie ins Feuer legen. Außerdem fände ich sowieso gut, wenn hier noch eine Frau einziehen würde.
Also ich finde es auf jeden Fall cool, dass du Jura studierst, weil dann kannst du in unsere Gruppe gehen, die das Ganze hier legalisieren soll.
Ja, gerne. Auf jeden Fall.
Okay, hat irgendjemand noch Fragen an Luisa?
Wenn ihr jetzt schon Bescheid wisst, ihr wisst, wo ihr hinschreiben sollt, also filmriss@popculture.de. Und wir haben Dinge zu gewinnen, unter anderem zu Woodwalkers, eine Blu-ray, ein Buch zum Film und ein Notizbuch. Ich habe den Verlag leider gerade nicht präsent. Aber ja, und was wir genannt haben, Spiders gibt es zu gewinnen, Konklave, die Schlacht der Rohirrim und Monsters on a Plane. Das klingt nach einem Filmabend.
Genau, als DVD oder Blu-ray? Oder
alles Blu-ray? Spiders, es ist gemischt, sage ich mal. Wir haben einige DVDs, wir haben Blu-rays. Ja, im Zweifel schreibt er eine Präferenz dazu. Ich weiß gar nicht, wie Lars das handhabt. Schreibt im Zweifel eine Präferenz dazu, wir gucken, was es gibt. Das macht meistens auch Lars trotz seines Urlaubes.
Ja, und wenn ihr den Film erkannt habt und das nicht als euer eigenes Leben, dann seid ihr auf jeden Fall, glaube ich, schon mal ganz gut dabei mit unseren...
Hey, das klang doch ganz gut, du.
Ja.
So, das war's für heute, oder?
Das ist es für heute gewesen.
Da sind wir am Ende der Sendung.
Wir sind in der Tat am Ende der Sendung und gehen raus. Das hier war...
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Ja, wir verabschieden uns in einer Woche zwiegespaltener Filmrezensionen und ja, historischer Bedeutung, die eingeordnet werden müssen. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Ich bin Jasmin und sage Tschüss.
Ich bin Lisa Marie und ich wünsche euch noch einen schönen Samstag.
Ich bin Flo und ich sage Ciao Kakao.
Danke auch an Lisa, Heiner und Lars, die alle dabei gewesen sind und etwas beigetragen haben.